¿Qué tal, chicas y chicos? Bienvenidos un año más a La Vuelta. Un año más todos juntos en el coche escoba. Nos esperan 3 semanas, 3.000 kilómetros, 58.000 metros de desnivel y rumbo al sur del país más bonito del mundo. Ya veremos quién podrá ganar el maillot rojo. Así que abróchate el cinturón, prepárate unas tapas y disfruta el episodio de tu podcast favorito, el Besenwagen. ¡Vámonos!
Muchas gracias, Enrique. Enrique hat übrigens angekündigt, nächsten Montag zur finalen Woche der Vuelta gibt es nochmal ein neues Intro, El Showdown. Also danke nochmal auf jeden Fall und meine Kollegen überlegen sich dann auch spanische Namensalternativen bis Montag zur Sonderfolge. Deswegen ist hier wie immer Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und meine Andi Stauf.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Diese Folge wird euch von Aidsleep präsentiert. Ich habe eine Frage an euch. Was haben Tadej Pogacar und Bastian Marx gemeinsam? Richtig, beide fahren regelmäßig Rennrad und beide benutzen den Pod 5. Der Pod 5 ist eine smarte Matratzenauflage, die deinen Körper während dem Schlaf temperiert und deinen Tiefschlaf um bis zu 34% verbessert. Die Profis vom UAE Team Emirates nutzen also den Pod 5 von Aidsleep. Aber auch unsere beiden Athleten hier im Besenwagen, Basti und Paul, schlafen schon seit gut einem Jahr wohltemperiert oder wenn man an den Sommer denkt, vor allem gut gekühlt, oder? Basti, Paul, wie sind eure Erfahrungen bisher?
Also, ich hätte es ja wirklich nicht gedacht. Und ich schwöre, ich erzähle keinen Scheiß. Das ganze System, es ist wirklich das Beste. Das Beste, was ich je... im Haushalt hatte. Wirklich nicht übertrieben. Wenn wir unterwegs sind, wir vermissen es, da drauf zu schlafen. Und ja, ich meine, wir haben jetzt alle mal diesen wirklich extremen Hitzesommer durchgemacht und in Europa ist es nicht verbreitet, eine Klimaanlage zu haben. Ey, auf dem kalten Bett zu schlafen, war einfach super. Es hat einfach die Klimaanlage komplett ersetzt und du hast gut geschlafen, du hast dich wohlgefühlt. Dann im Urlaub gewesen und erstmal gemerkt, tja, was du eigentlich vermisst. Es ist, ja, ich bin sehr froh, das Ding zu haben.
Ja, also ich habe eigentlich genau die gleichen Erfahrungen. Immer wenn ich von Rennen oder irgendwie Reisen zurückkomme, lege ich mich drauf und wirklich ist das dann die erste Nacht, wo direkt Ruhepuls runtergeht und die HRV nach oben. Das misst ja auch der Pod und wie du schon meintest, ne, also jetzt gerade im Sommer habe ich das Ding immer auf Anschlag kalt gedreht. Dann kühlt das runter bis auf 12 Grad und oder kann bis auf 12 Grad runterkühlen. Das war so ein angenehmes Gefühl, sich da reinzulegen. Das ist wie so auf Eiswürfeln und dann so schön einzuschlafen. Aber jetzt, wo es dann auch wieder ein bisschen kälter wird, geht es natürlich auch in die andere Richtung und du kannst dann den Pod auch bis auf 43 Grad hochdrehen, also in beide Richtungen und vor allen Dingen, ne, bei dir ja auch mit Wilma und bei mir auch, kann man schön irgendwie getrennt, Partner kann anders schlafen als du selbst, also hat schon viele Vorteile und ich vermisse es auch und ist auch mal so das Erste, worauf ich mich freue, wenn ich wieder nach Hause komme.
Ja, der Pod 5 ist also ein echtes Upgrade für dein Bett. Er besteht aus dem Hub und dem Cover, auf dem beide Bettseiten individuell temperiert werden. Der Autopilot lernt deinen Rhythmus und passt die Temperatur und Position nachts von alleine an. Der Autopilot lernt deinen Rhythmus und passt die Temperatur nachts von allein an. Mit dem Code Besenwagen sparst du bis zu 500 Euro auf den Pod 5, weil es ist natürlich eine größere Investition und wer sich deshalb zuerst überzeugen will, der kann das auch ausgiebig tun. Man kann 30 Nächte Probe schlafen und außerdem gibt es die Möglichkeit, den Pod 5 in 3 Raten zu bezahlen. Also, wer sich das Ganze jetzt nochmal angucken will, was das genau ist, wie es genau funktioniert, und alles Weitere findet ihr unter aidsleep.com/besenwagen. Der Code ist dann hinterlegt oder ihr gebt ihn einfach nochmal ein. Besenwagen, alles groß geschrieben. Und den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes.
Herzlich willkommen, Vuelta Woche 2. Heute aber wenig Vuelta-Content im Besenwagen. Wir haben nur eine Etappe erlebt und bekommen einen kleinen Ruhetagsgruß. Wie war der erste Grand Tour-Ruhetag von Moritz Krejci? Das habe ich noch, kam noch reingetrudelt am Handy. Und danach schwenken wir zu unserem Gast, auf den wir schon länger warten. Jonas Abrahamsen. Zum ersten Mal im deutschen TV. Wie geht's euch?
Wie? Paul, die Frage, wie es dir geht, die interessiert mich wirklich auch, weil du hattest leider einen Sturz am Wochenende. Ich habe mir schon Sorgen gemacht.
Hast du dir wirklich Sorgen gemacht oder wolltest du einfach nur...
Nee, klar habe ich mir Sorgen gemacht. Ich habe dir da sogar noch direkt geschrieben.
Ja, nee, ist
alles... Kriegst du da auch eine Benachrichtigung, wie von seinem Kalender, von so einem Sturzsensor im Helm?
Noch nicht.
Das ist der nächste Schritt. Genau, ich bin am Sonntag bei der Gravel EM gestürzt und dabei auf den Kopf gelandet. Soweit alles ganz okay. Also ich glaube, ich hatte Glück. Ich hatte anfänglich nicht das Gefühl, dass ich Glück hatte, weil ich nicht zu Ende fahren konnte. Aber ich so ein bisschen instabil auf den Beinen unterwegs war. Aber ja, bis jetzt haben sich keine Gehirnerschütterungssymptome irgendwie gezeigt. War gestern beim Physio, der hat nochmal irgendwie alles in den Nacken und so gecheckt. Bis auf, dass ich natürlich verspannt bin und meine linke Körperhälfte so ein bisschen steif ist und mein Ellbogen links ein bisschen geschwollen ist, irgendwie und wehtut.
Und wäre redest, wie immer.
Und ich will rede, wie immer. ist eigentlich alles okay, hoffe ich.
Wie lief's eigentlich bis dahin, interessiert mich noch, habe ich noch nicht gefragt. Wie war das Bein?
Boah, also es wurde immer besser, desto länger, also so lange war mein Rennen ja nicht, nur eine Stunde, desto länger es hart war. Aber wir sind ja am Anfang direkt so einen extrem steilen Berg hochgefahren. Also keine Ahnung.
Es sah extrem unangenehm aus. Also ja. Ich bin dann runtergelaufen und wieder hoch und allein das hat schon 2 Tage Muskelkater gegeben.
Ja, und das Ding war halt, dass wir, also die ersten 8, die konnten sich halt bis 5 Minuten vom Start an nicht einrollen und warm fahren. Und wir standen so fast eine halbe Stunde vom Start schon dann da. Und das... Also ich glaube, wenn ich 25 bin, wird mir das weniger ausmachen, aber das war so mit der Spritzigkeit von einem 20-Jährigen, war das auf jeden Fall ein Problem. Das war gar nicht so, dass man da oben Anschlag war. Also ich von den Wattwerten alles, auch vom Organismus. Ja, aber die Muskulatur war einfach so kalt.
Direkt losfahren ist schon immer schlimm.
Und da ging gar nichts. Bin deswegen relativ weit ins Gelände gefahren, musste dann von Gruppe zu Gruppe fahren und war dann irgendwann in der Gruppe, die hinter Matzen dahergefahren ist, so wie jedes Radrennen dieses Jahr. Und da haben gerade die Speed Company Jungs das gemacht, was sie immer machen. Haben 2 Mannschaftszeitfahren gemacht, bis sie explodiert sind. Also gehe ich von aus, ich habe das Ergebnis am Ende gesehen.
Aber der Ecker war wieder lange dabei eigentlich, so auch relativ weit vorne. Ich habe noch nachher mit dem korrespondiert und habe gesagt, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass du 70% vom Rennen einfach immer Top 10 bist und dann platzen gehst.
Ja, so. Das hat schon Grund. Also... Der Grund ist auch ehrlich, aber ja, ich meine, alle freuen sich schon alle, weil wenn du die beiden vorne siehst,
ja, klar.
Da kannst du hinten Urlaub machen. Aber ja, und dann bin ich halt in so einer technischen Schlammsektion, bin ich halt in so ein Loch richtig eingetaucht und das Vorderrad blieb dann in dem Loch stecken. Und ich bin dann über den Lenker gegangen und echt hart auf den Hinterkopf aufgeknallt und hatte da wirklich Glück. Aber ich konnte nicht mehr weiterfahren, also habe mich echt nicht danach gefühlt, irgendwie jetzt noch Radrennen zu fahren. Genau. Und jetzt war ja noch viel Diskussion bei uns intern, also jetzt ohne Andi, ob ich Sauerland-Rundfahrt fahren kann.
Du hast heute angetestet
und
für gut befunden.
Ich kann mich erstmal an den Start stellen und dann gucken wir mal.
Es wurde gestern schon in der Gruppe das Thema aufgemacht, ob ich jetzt fahren soll, dass wir genug Starter zusammenkriegen. Ja. So weit war es schon.
Bevor ihr noch eine Strafe bekommt, dass ihr mit einem Mann zu wenig fahrt.
Ja, ich stelle Bastian Start. Ja, nee, aber
ich habe gesagt, ich kann Donnerstag letzter, Freitag DNF kann ich anbieten.
Ja. DNS ist auch immer gut.
Ja, und...
Ja, losfahren geht ja.
Genau. Ist besser als DNS, besser als DNF.
Das stimmt wohl. Dann können wir auch gleich weitergehen. Kommt Donnerstag auch wieder ein YouTube-Video dazu raus. Es war ein sehr kurzes, weil Rennen war nicht lang. Aber Kali war trotzdem dabei. Dachten wir, komm... Das, was wir haben, hauen wir natürlich trotzdem raus.
Ja, manchmal fährt man umsonst irgendwo hin.
Ja, ich hoffe, dass die nächste Reise, die ich mit ihm zusammen mache, nach Australien, dass die nicht umsonst ist.
Ja, ich hab heute Flug gebucht.
Alter, da müssen wir uns nochmal austauschen.
Ja. Ja, ich habe Kadi auch geschickt, also der soll da einfach mitfliegen, der hat nämlich noch nichts.
Das bringt ihm aber nichts, weil ich es bezahlen muss und buchen muss.
Ja, okay. War billig auf jeden Fall, ich schick dir.
Ja, schick mal.
Gut, Andreas Schauf, alles in Ordnung?
Ach ja, du, ich muss sagen, der September ist ganz schön, oder jetzt, also heute ist zwar erst der erste, aber sagen wir mal so, der wird jetzt noch busy und es sind auch echt viele Rennen jetzt noch parallel, die ich so verfolgt habe, jetzt auch am Wochenende. Würde ich sagen, hatte ich ein langes Radsportwochenende in dem Sinne, dass ich noch Sonntagnacht Radrennen geguckt habe. Da war nämlich das Rennen in Philadelphia, wo ja auch viele europäische Fahrer am Start sind und wo hier auch zwei von unseren Bekannten oder Klienten, je nachdem, auch ganz vorne mit dabei waren. Und ja, irgendwie so dieser September-Blues, den man ja, also den ich auch als alter selber aktiver Radfahrer schon noch manchmal hatte, der ist dieses Jahr auf jeden Fall nicht da. Und ja, ich bin auch schon so mit einem Bein gefühlt bei den Weltmeisterschaften, die stehen jetzt auch an. Jetzt kommen noch die beiden Eintagesrennen in Kanada, die Vuelta läuft. Also ist noch genügend Action auf jeden Fall, so, die man verfolgen kann.
Ja, auch spannend jetzt Weltmeisterschaft. Wenn Tadej Pogacar nicht startet, sind natürlich auch die Karten nochmal neu gelegt. Du wolltest letzte Woche schon so ein Rumor hier platzen lassen.
Ein Rumor, ja. Ich glaube, ich habe gehört und meine zu wissen, warum Florian Lipowitz nicht bei der Vuelta am Start steht. Der ist, glaube ich, nämlich auch schon mit einem Bein im Flieger Richtung Kanada und ja, hat sich, glaube ich, für die WM was vorgenommen. Und ja, das wäre auch nochmal ein gutes Rennen, um zum Mitfiebern. Ich kann es noch nicht so genau einschätzen. Ich glaube, Paul, du bist die beiden Rennen in Kanada mal gefahren. Mehrmals. Also eine Art Ausscheidungsrennen. Ich glaube, aber über die noch längere Distanz, die WM haben wird, kommt das vielleicht dann auch so Fahrern, ja, so GC-Fahrern für große Rundfahrten wie Florian Lipowitz entgegen. Auf der anderen Seite haben sich natürlich auch die üblichen Verdächtigen angemeldet, Mathieu van der Poel, Mats Pedersen geht auch hin, wobei, glaube ich, mehr als Support für Skjelmose.
Ich glaube auch, dass für Mathieu zu schwer wird. Also der Kurs ist ja der gleiche Kurs, ne? Wie bei den World Tour-Rennen, soweit ich weiß. Ja. Es ist schon, ist schon brutal schwer, weil du auch keine richtige Ruhephase hast, bergunter musst du treten. Die eine Abfahrt, wo du nicht treten musst, die ist mega technisch, regnet da auch ganz gerne. Also man kommt unten immer raus und wenn du nicht gerade irgendwie Top 10 bist du immer am Sprinten noch für einen Kilometer danach, nach der Abfahrt. Also es ist schon ein sehr, sehr schwerer Kurs. Ne?
Ja. Das ist das Rennen, wo du da durch die Altstadt hochfährst?
Nee, das ist Quebec.
Okay, alles klar.
Quebec ist einfacher. Es sieht schwerer aus auf dem Profil, aber es ist einfacher zu fahren. Und Montreal ist echt, aus der Kombination, wie so die Straßen sind, ist das echt.
Da fährst du die ganze Zeit durch solche Parks durch, ne? Und
genau. Du fährst halt über so einen Berg und dann wieder an der Seite runter, dann nochmal so einen Berg hoch. Und es ist schon, ist ein geiler Kurs, aber brutal schwer. Mit die Länge vor allen Dingen.
Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Ja. So ein paar Leute, wie gesagt, haben sich ja angemeldet. Was ich dieses Wochenende auch noch gesehen habe, waren die Mountainbike-Weltmeisterschaften. Da hatte ja auch Mathieu van der Poel Ambitionen. Der war aber eher nicht so in der Lage, vorne mitzufahren. Das hat dann ein anderer Straßenfahrer übernommen, der wiederum Ambitionen auch für die Straßen-WM angemeldet hat, nämlich Tom Pidcock, jetzt zum zweiten Mal schon Mountainbike-Weltmeister geworden. Hat danach direkt auch einen ausgeschenkt und gesagt, er ist froh, jetzt endlich auch mal ein für alle Mal gezeigt zu haben, dass er besser ist als Mathieu van der Poel, zumindest auf dem Mountainbike. Und ja, glaube ich, auch ein Kandidat auf jeden Fall für das Rennen in Montreal. Und ja, das ist so, was mich gerade so beschäftigt. Leider steht hier im Hintergrund mein Fahrrad immer noch blitzsauber und unbenutzt, aber meine Jahreszeit, der Herbst, kommt ja jetzt erst.
Ja, der fängt auf jeden Fall an gerade.
Genau, ich wollte es gerade sagen, also ab morgen kannst du aufs Rad, also ab heute.
Ja, ist einfach mehr mein Wetter.
Ja.
Wir sind ja schon fast im sportlichen Teil direkt drinne und ich würde dann hier mal, um das kleine bisschen Vuelta abzuhaken, direkt Moritz Krejci zu Wort kommen lassen. Für gestern Morgen für die Folge hat er gesagt, er hat es nicht geschafft. Habe ich gesagt, dann erzähl uns, wie dein Ruhetag war. Dann spiele ich das morgen ein. Machen wir hier mal so als kleine Einleitung zu dieser einen Etappe, die wir jetzt hier noch besprechen.
Glück auf, Moritz Krejci hier. Der erste Ruhetag ist geschafft. War auf jeden Fall wichtig und richtig. Die erste Woche war schon echt ganz schön hart. Vor allem gerade jetzt für die letzte Etappe. Da war ich danach schon echt ordentlich im Eimer. Der Ruhetag heute tat gut. Beine haben sich tatsächlich auf dem Rad gar nicht so schlecht angefühlt. Mal schauen, was jetzt die zweite Woche so bringen wird. Wir sind auf alle Fälle motiviert. Sind bis jetzt noch alle fit. Schauen wir mal, was wird. Also dann bis dahin. Ciao.
Sportfrei. Glück auf, hat er gesagt, oder? Ist das nicht der Ruhrgebietsgruß? Das ist der Bergleute-Gruß allgemein.
Musste Paul fragen.
Ich glaube, also, in Rostock sagt man was ganz anderes.
Was man in Rostock, der weiß.
Paul wohnt doch im Ruhrgebiet.
Basti, wir beide wohnen im Ruhrgebiet.
Wir alle wohnen im Ruhrgebiet.
ja, keine Ahnung. Nee, ich glaube, so Glück auf, das sagt man auch so Erzgebirge, wo er herkommt. Ich glaube, er kommt aus dem Erzgebirge.
Ist ja auch Bergbau, ne?
Erz, sagt
es. Gibt zumindest
schon,
mal, ne? Berge.
Ja.
Zum Bergbau ist auch nicht mehr weit.
Ja, also nochmal im Vergleich zu Hannes Wilksch gestern, der klang ein bisschen, kleines bisschen unbeeindruckter von der ersten Woche. Aber Moritz jetzt auf jeden Fall scheinbar Rottag auch gut verkraftet. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran und begleiten die zwei Erstlinge in Spanien. Heute dann, wir haben es gerade noch fertig geguckt vor der Aufnahme, kleine Mittelgebirgsetappe, würde ich sagen. Ein paar Hügel waren drin. Und wir haben eben im Off schon konstatiert, es ist jetzt Cap de France angesagt in Spanien.
Ja, also ich finde jetzt so ohne Tadej, die so ein bisschen Glanz, also der hat ja auch so ein bisschen, Pogacar ein bisschen Glanz reingebracht in diese Vuelta, weißt du? Also, aber jetzt, wo der raus ist, das ist echt wie so ein französischer Eintagesrennen jetzt jeden Tag, gefühlt. Ist ja geil zum Zuschauen.
Ja.
Aber ist auf jeden Fall witzig. Also heute das Finale, die Leute, die attackiert haben, die siehst du sonst eigentlich nie das ganze Jahr so ungefähr. Nicht, weil es schlechte Rennfahrer sind, aber weil sonst andere Dynamiken im Feld einfach herrschen. Alle war irgendwie Mano gegen Mano, ne? Keiner hat immer Leadout gehabt und ja, war auf jeden Fall sehr interessant. Den Sieger kannte ich vorher noch nicht. Andi kannte ihn sicherlich. Aber ja, das war ein spannendes Finale.
Groupama gewinnt auch nicht oft so Grand Tour-Etappen.
So wie Cofidis. Zumindest in letzter Zeit nicht mehr, ne? Ist ja auch ein Team, was sich gerade so im Umbruch befindet. Tranchant war letztes Jahr noch bei Decathlon unter Vertrag. Ja, war in so schwereren Sprints schon immer irgendwie mit dabei. Aber ja, hat sich eigentlich außerhalb des französischen Cups noch nicht so richtig in Szene gesetzt. Ja, glanzlos. Die Vuelta glanzlos jetzt ohne Tadej. Ja, hat schon was verloren, muss ich dir recht geben. So ein bisschen was ist weg. Ich glaube, es ist auch gar nicht so leicht gewesen heute. Bin mir auch nicht sicher, ob das vielleicht nicht sogar zu schwer war für einen Wout van Aert, der am Ende zwar Vierter wird, also hätte auch Zweiter werden können vielleicht. Aber auf so einer Zielankunft würde ich jetzt auch schon sagen, ist eigentlich auch Matthew Brennan wahrscheinlich stärker. Das ist ja ein bisschen das Problem, was die Mannschaft hat. Ne? Die haben ja im Prinzip drei Leute, die sowas können wie heute.
Luxusproblem.
Ja, mit Christoph Laporte, der auch noch im Finale ein riesen Ding da gefahren ist. Und dann am Schluss Matthew Brennan auch eine sehr, sehr lange Führung noch. Ja, aber so wirklich dominant war die Mannschaft dann heute auch nicht. Die haben schon die letzten beiden Tage eigentlich viel gearbeitet. Und ja, das wird uns, glaube ich, jetzt die nächsten Etappen noch öfter gezeigt werden, dass eigentlich so diese Übermannschaft vielleicht jetzt auch gar nicht mehr vorhanden ist, wenn UAE auch eher so ein bisschen auf Chaos setzen wird die nächsten Tage und nicht hilft, so eine Etappe wie heute, die, wie gesagt, auch, glaube ich, nicht ganz so einfach war, dann mitkontrolliert. Ne? Und ja, für uns als Zuschauer eigentlich interessant, also wer da jetzt gewinnt bis zum Schluss. Selbst als man dann wusste, einer von Groupama wusste, war es ja auch erstmal, ich so, habe überlegt, mal, wen haben sie eigentlich dabei? Nee, war das jetzt Grégoire, war das Benoît oder wer auch immer? Aber nee, Tranchant gibt es auch noch und ja, hat eigentlich so die größeren Favoriten auf jeden Fall deutlich hinter sich gelassen. Also ja, was soll man sagen?
Aber
Wir wollen jetzt aber hier auch nicht den französischen Cup mies reden, der ist auch glanzvoll.
Nee, also. Nein, der ist ja auch gut, aber das ist halt so die Art und Weise, wie Radrennen gefahren wird. Einfach so ein bisschen das. Also da hat ja wirklich nochmal jeder attackiert, der irgendwo einen Korn gefunden hat, ne? Also links und rechts, es war schon witzig, auch anzusehen und spannend, aber was ich interessant fand, ist, also Movistar ist nicht so eingespielt, was so Finals angeht und das Protecten von so einem Leader, ne? Also der ist ja wirklich komplett allein unterwegs gewesen.
Mhm. Der scheint aber auch sich relativ...
Ja, aber die haben ja schon ein starkes Team. Also,
komfortabel zu bewegen im Moment. Also.
Ich glaube, die haben von allen Leuten, die jetzt gerade für die Gesamtwertung realistisch in Frage kommen, wahrscheinlich das stärkste Team. Jetzt nicht mit den größten Namen, aber so generell ist der Movistar-Fahrer ist ja immer ein richtig solider Berghelfer. Mhm. Und dass der da so, dass er da so alleine war, hat mich dann schon ein bisschen gewundert.
Ja, man muss das ab und zu mal üben, ne?
Ja, und, das stimmt.
Man wächst
das,
da rein.
Das meine ich, ne? So ein, selbst UAE hätte heute im Finale wahrscheinlich mit Tadej mitgemischt und das auch noch weiter kontrolliert und hätte ein bisschen diese späten Attacken jetzt dann auch eben verhindert, indem sie einfach ein höheres Grundtempo fahren. Und so wird das Rennen halt auch nicht nur durch Tadej in der Gesamtwertung offener, sondern eben auch bei solchen Etappen. Wo einfach Kontrolle fehlt und es wieder ein bisschen Richtung französischer Cup geht. Übrigens in die Tage auch noch drüber nachgedacht, dass eigentlich für junge Fahrer französischer Cup ein super Umfeld ist, um sich so ein bisschen taktisch zu entwickeln, weil da eben noch solche Sachen passieren, die ein bisschen unvorhersehbar sind, wo man schnelle Entscheidungen treffen muss. Bei einem anderen Rennen in Frankreich gab es ja in meinem Arbeitsumfeld gerade ein Rennen, wo es auch um taktische Entscheidungen im Finale ging. Zwar dann schon auf World Tour Level, aber da hat dem, kommen wir vielleicht gleich noch zu, dem Fahrer fehlt halt auch einfach Erfahrung, um so ein Finale zu fahren. Und das ist natürlich schwierig, das eigentlich auf World Tour Level zu gewinnen. Und dafür sind so Rennen wie in Frankreich, da gibt es ja noch einen vollen Rennkalender, muss man sagen, eigentlich ganz gut, weil da halt auch sehr offensiv gefahren wird und oft Situationen entstehen, die nicht so im Vorfeld mit einem sportlichen Leiter besprochen werden können.
Es ist verrückt, wie viele Rennen es da eigentlich gibt, weil so der normale deutsche Radsportinteressierte kriegt das jetzt nicht so crazy mit, auch ich eigentlich nicht. Aber wenn man sich ein bisschen mit Rose Rockets beschäftigt von Berufswegen, dann verfolgt man halt, wo die so Punkte holen. Und dann gibt es halt Clement Venturini, der diesen kompletten Cup fährt und da eigentlich immer Top Ten.
Den hasse
und
ich
dann
übrigens.
Dann siehst du mal, wie viel Rennen es da eigentlich gibt.
Das ist ein Rennfahrer, ja, ich bei Deutschlandtour. Alter Schwede, ey. Also, ich habe dann auch.
Fahrer-Bingo heute mal. Besenwagen intern.
Ja.
Leg los, Paul.
Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Wahrscheinlich auch nicht der Einzige, der Team. Also, ich bin ja kein Teammitglied, aber ich glaube, teamintern. Man hat ja zu über Niki Terpstra immer gesagt, man war froh, dass es ein Teamkollege ist. Ich kann mir vorstellen, dass bei Venturini nicht der Fall ist.
Also Clement Venturini nochmal echt paar Zentimeter kleiner als ich und wahrscheinlich 15 Kilo leichter. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er so viel bewegen kann.
Naja, aber die Art und Weise, wie er sich bewegt
okay. Im
Feld und mit welcher Attitüde, lecko mio, ey. Also mir ist auf jeden Fall... Ich hatte viel Zeit, mir viele Schimpfwörter auszudenken, die ich ihm natürlich nicht entgegengeworfen habe, aber der gehen wir schon
das, gut. Ich werde das nochmal abklären, Team
intern.
Der ging
mir schon gut auf den Sack, ey.
Ja, also wie gesagt, da bietet eigentlich Frankreich...
Ja, aber straight wieder seriös.
Ja, gut, ich habe jetzt keinen... Soll ich jetzt auch noch einen Fahrer reinwerfen, den ich nicht mag? Beim nächsten Mal. Nur noch mal, um das Verhältnis zu setzen. Also, du hast irgendwie 40 Termine in Frankreich, ne? Also Eintagesrennen und Rundfahrten auf dem Profiniveau. Also
du könntest jede
Kategorie
Woche
Punkt 1 und höher.
Auch Fernsehen gucken, ne? Das ist auch das Krasse daran ist.
Ja.
Das ist ja
In Deutschland zum Vergleich gibt es 5 Termine. Ne? Also, das wird dann schon ein bisschen mau, wenn man seinen Rennkalender um in Deutschland bauen müsste. Aber wie gesagt, ja, kann man eigentlich jetzt auch viel von sehen mittlerweile. War eine Zeit lang auch nicht zu sehen, aber mittlerweile
gehen
schon.
Wir doch zum französischen umbenannten World Tour Rennen direkt. Emil Herzog im Einsatz gewesen. Wir kommen jetzt zu zwei Rennen, die wir hier noch besprechen wollen. Plouay und Philadelphia. Plouay heißt nicht mehr Plouay. Und Corso Sport war im Einsatz. Emil Herzog Vierter geworden, World Tour, 220 UCI-Punkte geholt für Red Bull Bora. Was jetzt ja erstmal 220 Punkte, eigentlich geil.
Ja, ich glaube, war so sein persönlich sein bestes Ergebnis bis jetzt bei den Profis. Also Emil Herzog wird ja vor ein paar Jahren Junioren-Weltmeister, fährt dann jetzt schon aber im dritten Jahr bei den Profis. Auf Papier eben auch noch ein U23-Fahrer. Ja, fährt ein überragendes Rennen. Ich glaube, man, also weder er selbst noch das Team wusste das so richtig einzuschätzen, was da am Ende überhaupt noch möglich ist. Also nachdem er schon Teile des Rennens in der ersten Hälfte kontrolliert hat, springt er da mit einem anderen Fahrer ungefähr 110 Kilometer vom Ziel zur bis dato relativ kleinen Spitzengruppe. Die hält sich dann auch wirklich bis tief ins Finale vorne. Und du hast den Plouay ja immer so 50-50, ob es am Ende 50, 60 Mann Sprint gibt oder ob irgendwie einzelne Fahrer durchkommen. Und das entscheidet sich aber auch meistens erst auf den letzten 5 Kilometern. Und ja, am letzten Anstieg kommst du eigentlich zum Zusammenschluss und dann attackiert Emil Herzog aber nochmal und fährt dann am Ende mit 12 Leuten Richtung Ziel, kurz vorm Ziel fährt Aramburu nochmal alleine weg und was dann dahinter passiert, sieht man nicht so richtig in der Kamera, auf jeden Fall kommt er dann als Vierter an noch und ich glaube so mit dem Effort, den er davor hatte, war das glaube ich aus dem Auto schwer zu steuern, ne? Weil wie würdest du so einen Fahrer einschätzen, der schon 100 Kilometer vorne fährt, würdest du denken, okay, der ist mit Sicherheit nicht mehr der Beste da vorne, der soll mir die Füße stillhalten, aber der hatte ja anscheinend noch richtig was drauf und das ist schon krass, also vielleicht hat er jetzt zum ersten Mal so richtig das Potenzial ja, offenbart, was ihm nachgesagt wurde, natürlich nach seiner Juniorenzeit und ja, ist natürlich jetzt für ihn auch eine gute Bestätigung nach so einer halbwegs langen Durchstrecke jetzt bei den Profis ohne wirklich nennenswerte Erfolge endlich mal auch zu sehen, was doch so möglich ist und wir haben es ja auch schon in der einen oder anderen Folge angesprochen, dass ja für viele junge Fahrer dann auch eben schwierig, ne, diese ja nach so einer erfolgsverwöhnten Jugend- oder Juniorenzeit, wenn man dann schnell zu den Profis wechselt, eben erstmal auch relativ lange warten muss, bis man wieder Erfolge und dementsprechend auch ein Selbstbewusstsein bekommt und ich hoffe, das kann er jetzt mitnehmen und ja, mal sehen, was er dieses Jahr noch fährt. Vielleicht ist er sogar auch mit in Australien, weil Gravel ist er dieses Jahr auch schon ein bisschen gefahren. Ja, und dann mal gucken, wie es dann weitergeht, wenn er auf dem Papier auch aus der U23 rausgewachsen ist, dann ab nächstem Jahr und ja, glaube ich, war doch für das Team oder für ihn selber auf jeden Fall auch ein gutes Ergebnis dann am Ende.
Weiter geht's aus deutscher Sicht nach Amerika, Nordamerika, Vereinigte Staaten. Ich war letztens, kann mir mal ganz kurz Werbung machen, in einem Podcast zu Gast, Hawkeye Podcast heißt der, der so Einblicke in verschiedene Sportarten liefert. Also es war kein Radsport-Podcast, sondern ich habe versucht dort für sportinteressierte Leute, die nicht im Radsport drin sind, Fragen zu beantworten. Und eine Frage danach war nach der Internationalisierung des Radsports und warum Vereinigte Staaten nicht so der Rennhype ist. Dann habe ich da auch erstmal gesagt, es gab mal eine Tour auf California. Nach der wurde nämlich gefragt, warum es sowas nicht gibt. Und ja, vielleicht ist gerade wahrzunehmen, dass wieder so ein klein bisschen was unternommen wird, dort den Profi-Radsport wieder runterzubringen, besser, populärer zu machen. Und dieses Rennen in Philadelphia, ich glaube, ich habe es letztes Jahr zum ersten Mal wahrgenommen, oder? Ist jetzt
weiß ich, dieses Jahr zum ersten Mal?
Nee, das ist schon ein uraltes Rennen.
Nee, das gibt es schon lange, aber ja, so, aber dass das jetzt halt worden. Auch Profis da, genau. Relevante Profis am Start sind, auch aus Europa.
Das war jetzt, also, glaube ich, dieses Jahr zum ersten Mal wieder.
Ja, ist jetzt ja auch egal. Aber es hat schon eine lange Historie, ne? Ich glaube, früher war das immer so waren das die US-Meisterschaften, die dann so offen waren. Ne? Da konnten Europäer einfach auch mitfahren. Und dann war es auch mal, hat es auch mal eine höhere UCI-Kategorie als jetzt Punkt 1. Aber ja, war jetzt dieses Jahr das erste Mal wieder nach, glaube ich, 10-jähriger Pause. Ja.
Okay. Long story short, geiles Rennen, weil Tim Thorn-Teutenberg gewonnen, Jonas Rutsch Dritter.
Ich habe es leider gar nicht verfolgt, das Rennen. Ich habe dann nur die Zielankunft gesehen und die hat Paul und mich auf jeden Fall an Top-International Gravel-Rennen erinnert.
Ja.
Der UCI-Kategorie.
Genau, dass du fährst einen Zielsprint, aber mit dir gleichzeitig Richtung Ziel fahren auch Leute, die überrundet wurden. In dem Fall waren es keine Altersklassenfahrer, meistens Sitzfahrer, sondern andere World Tour Profis in dem Fall, die auch noch um Platz 100 sehr schnell Rad gefahren sind und einfach neben dir, während du einen Sprint gefahren bist. Es ist ja echt mega weird. Also ich kenne das natürlich, ich hab sofort an Gravel wirklich gedacht, so, aber das bei so einem Straßenrennen so zu sehen.
Also die Situation war, um das nochmal kurz zu verdeutlichen, Tim von Teutenberg, Jonas Rutsch und wer war das von Jayco?
Donaldson.
Fahren zu dritt diesen Sieg aus auf der Zielgeraden, dann auch so die letzten 500 Meter und fahren innen auf der Innenbahn, fahren halt auch irgendwie nicht jetzt so eine Gruppe, sondern so Stück für Stück, Zweiergrüppchen, andere Fahrer aus dem Rennen, die aber anscheinend noch eine Runde fahren müssen. Und wesentlich langsamer als die zwei. Und irgendwie ist es auch nicht so, dass sie so wissen, dass da jemand gerade vorbeikommt. Sieht nicht so aus, als würden die vorbeilassen. Sondern die drei fahren noch so ein bisschen Windschatten, dann wieder raus, wieder Windschatten, wieder raus. Sieht mega weird aus. Aber dann Sprint. Tim von Teutenberg gewinnt. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, das macht natürlich dann Tim von Teutenberg auch extra, dass er so nah an denen vorbeifährt, um noch ein bisschen Windschatten mitzunehmen, weil er muss den Sprint ja von vorne fahren. Hätte er da einfach auf der anderen Straßenseite den Sprint gefahren, wäre das vielleicht gar nicht so aufgefallen. Es war, glaube ich, dann nochmal so extrem, weil er eben so nah daran vorbeigefahren ist, so wie man es halt von der Bahn auch kennt vielleicht.
Ja.
Einmal so ein bisschen ransaugen und das irgendwie noch mitnehmen. Fährt einen ersten Profisieg ein, also hier herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und ansonsten ist das, glaube ich, ja, wenn er so 10 Jahre Pause war, sind jetzt vielleicht auch nicht mehr so viele erfahrene Leute in der Organisation mit dabei. Das war wahrscheinlich auch für viele dann Neuland. Die Kommentatoren, also auf YouTube konnte man das Rennen sehen, die waren auch so ein bisschen überrascht. Also als dann die ersten, die wurden ja auch schon wirklich im Finale an den Anstiegen dann da überrundet, die Fahrer. Und da meinte nur einer der Kommentatoren so, oh, die sollten jetzt eigentlich schon nicht mehr hier sein. So, ne? Also vielleicht hat auch irgendeiner vergessen, denen Bescheid zu geben, dass die letzte Runde nicht mehr fahren brauchen. War dann natürlich ein cooles Rennen, wenn da vorne so zwei Jungs dabei sind, mit denen man viel zu tun hat. Und am Ende war es ja jetzt auch mal verdient. Ich glaube, viele vordere Platzierungen jetzt schon für Tim von Teutenberg in seiner Profizeit und ja, jetzt da so ein Rennen, was wahrscheinlich auch für das Team gar nicht so unwichtig war, ne? Weil auch wenn es da nicht mehr viele Rennen gibt, auch immer noch ein wichtiger Markt, gerade für so einen Sponsor wie Trek. Waren glaube ich alle ganz happy. Und wo er gerade davon erzählt, ich habe ja gehört, es gibt Leute, die arbeiten intensiv daran, die Tour of California zurückzubringen. Also vielleicht haben wir bald wieder ein World Tour Rennen da vor Ort. Aber mal sehen. Müssen auch erstmal alle hin dürfen.
Mhm. Ja, stimmt.
Um mitfahren zu können.
Gut. Haben wir noch was? Sonst können wir eigentlich langsam zum Gast und die Sprache switchen.
Ja, ich wechsle mal kurz aus.
Ja, wenn ihr einverstanden seid, dann nochmal kurzer Disclaimer hier. Jonas Abrahamsen, norwegischer World Tour Profi bei Uno X. Das Ganze werden wir jetzt gleich auf Englisch absolvieren, hoffe ich mal. Und das Ganze wird uns, ich würde sagen, präsentiert. Also der Kontakt und der Jonas Abrahamsen in Besenwagen geholt hat unser Partner Morten. Also danke an der Stelle.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
die Firma Gonzo, heute mal wieder Partner im Besenwagen. Und es gibt einen Restock von meiner Lieblingshose für lange Radfahrten. Das ist die Ride Miles Bib. Und davon gibt's mehrere Versionen und eine davon wurde auch noch mal so ein bisschen verbessert, nämlich es gibt eine Langversion davon, das heißt nicht eine lange Hose, sondern eine kurze Hose, aber die geht eben nicht nur bis zur Mitte vom Oberschenkel, sondern eben so knapp bis zum Knie, also die Long-Version. Und es gibt noch eine Cargo-Version und seit neuestem auch eine 5/6-Version, was für den Haushalt Stauf sein sollte.
Ja, vielen Dank an Gonzo, dass ihr extra eine Hose für mich gemacht habt in meiner bevorzugten Länge, weil die Verbesserung von einer Dreiviertelhose ist nämlich die 5/6-Hose. Jetzt gerade für die kommende Jahreszeit sind es eben diese paar Zentimeter, die einen wirklichen gefühlten Temperaturunterschied machen. Und ja, ich sehe immer viele Leute, die entweder dann komplett lange Hosen fahren oder komplett mit kurzer Hose weiterfahren. Aber diese paar Zentimeter Belüftung extra am Bein machen wirklich einen Unterschied. Und die Right Miles Hose, ob jetzt kurz, kurz lang oder 5/6, ist auf jeden Fall auch meine Lieblingshose von Gonzo mit einem etwas dickeren Polster, super bequem und haben ja auch diesen schönen Laser-Cut-Beinabschluss bei den kurzen Hosen. Also schaut es euch an. Wir verlinken es natürlich hier direkt in den Shownotes und mit dem Code Besenwagen gibt es natürlich auch noch was zu holen, Basti.
20% und das aufs ganze Sortiment, also Change of Season, leider Gottes jetzt. Schaut mal durch, es gibt für jeden was zu holen. Unterhemden, Trikots, Jacken, Hosen, der Dauerbrenner. Code Besenwagen, 20% auf gonzo.de. Alright, our guest. And I was looking forward to this for a while already, because Anne from Morten already like told us she would arrange this. And today we have a guest that's, I think, for the three of us is super interesting, and I'm already like a bit sad that you will have answered the questions we we give you today a lot of times, but I think not for the German audience so far, because all of our listeners or most of our listeners are German. We try to invent some new questions also, but your career is pretty interesting. And yeah, first of all, let me welcome Jonas Abrahamsen.
Thank you so much.
I'll make a short introduction. No, let me first ask one question, maybe to open this up a bit. What comes to your mind when you think about cycling and Germany? Pro cycling maybe and Germany. What do you think about?
Yeah, I think like the last couple of years, it can get more and more cycling fans. And also special my Instagram, I see like my supporters, like my followers is one from Norway and two is Germany. So then I understand it's a lot of people that following cycling in Germany. So that's very cool. And I also riding a lot of races now in Germany. I was now in Hamburg and I also will go to Münsterland. So it's always nice to ride in Germany. It's very safe, the roads, and it's good racing there.
Really, your second most followers are from Germany. That's
I
think
it's a lot of people that living in Germany. I think it's 80-90 million or something.
It clicks a bit because it makes sense. Because I think you are in, maybe even in German social media, you are kind of a phenomenon. Like your YouTube clips or like your reels when you talk about what you eat in training and stuff like that. I always see this on Instagram, and maybe like German cycling fans, like this content. And so it's played out a lot in our country.
Yeah, maybe that. So that's good for me, and like also, it's very cool to have a lot of Germany for fans.
There's a rise in following of pro cycling in Germany, like in the last 5 or 6 years, and that's also good for us.
The Germans, maybe they especially ride indoors and like indoor riding, you know.
Ah,
just like you.
That's maybe a correlation. Yeah, for sure, not me. But I think in the other European countries, they would probably, you know, the Norwegians, they can go skiing, and the Belgians and the French and the whatever British people, they would probably go ride outdoors and not indoors. But that's just my theory.
in Norway, we ride a lot on the home trainer, especially in November to March, April, it's not so good temperature outside. So then it's nice to have a home trainer inside.
Yeah. I mean, that's why you are you got famous for that on Instagram, right? Like riding hours and hours on the trainer, and then also sharing a lot of data. You know, you're not secretly doing efforts, but you just show everything. You show your lactate values, your training zones. And I think that's also why the people engage so much.
Yeah, I feel that's nice to like share everything. I know like no one can like copy your 100%. You're doing like your thing. And I feel it's nice for other people also to like understand what pro cycling is and what kind of number you have and heart rate and like that also, but everyone is different. And it's also nice to maybe compare not just to your friends, but also to a pro. And if you like, he have like 550 watts on 5 minutes, and then can I do the same as a pro? And then maybe you can have the same level. So that's also cool for for people.
Was it a decision to be so open with the data, or was it just natural that you just shared your screen and whatever, and then it continues like that?
I think I've always been open with Strava, but more and more people follow you and you're getting better results. So, but now it's a lot of my teammates is making it private. But I think if you don't have are like a GC rider like Jonas Vingegaard and Tadej Pogacar, it's not so easy to like how can I stop Jonas to win a race. It's like special that what kind of races I'm riding in, for example Flanders or Paris-Roubaix. It's more about the position and when you attack.
Yeah, but it's also like comparing to the France stage winner, which makes it also kind of cool.
Yeah, true. And I feel that's important to give something back to the fans also, because you have so much supporters in especially in Alpe d'Huez this year. It was like 1 million people up there, and maybe it's interesting for people on Strava and other apps to see. You can see the numbers and what the riders are training, and I think that's good for our sport also, because we, for us, it's good about people following us, and then it's also important that they are open and have some content what we are doing and share the data.
Nice. Okay, now I'll give the short introduction after we already talked for 10 minutes. There's one thing you are especially famous about. It's of course your Tour de France stage victory, I already mentioned. But you are now 30 years old, not so long anymore. In 3 weeks, you'll be 31. You are from a town near Oslo, Skien. How's it called? Skien.
Yeah.
And you started your career in, I just browsed Pro Cycling Stats. There are a few Norwegian club teams. Then you were 3 years on Norwegian Conti teams, then 3 years in the Uno X development team. And from 2020 on in the Uno X Pro team, which was first Pro Conti and since this year is World Tour. And you are still till 2028 under contract there. I browsed a bit of your results, and it seemed to me that from 2023, I'll put that in relation at once. From 2023, there came the relevant results with, for example, a third place on a Tour de France stage. 2024, you got second in Trois d'Or Flandern and got a lot more single-digit results. And maybe I noticed there that these were mostly out of breakaways. And this maybe already signals a bit what kind of rider you are. In 2025, three wins. One was the Tour de France victory, then the Mirror Classic in Gerardsbergen, and Grand Prix Franco-Belge. And this year you got fifth in E3, for example. But
yeah,
maybe mostly known is the story you already told a few times, that in your development years you were a super light rider and tried to be even lighter, and then from one point on you developed yourself, I think with the help of the team, to the rider you are at the moment, and you gained, there are a few numbers out there, mostly I could read like about 18 kilos to the weight that you are now, which is in contrary to everything cycling was and tells people to be, and it's kind of a super nice story. And even if you told it a few times, there are still some questions about that that come to my mind when I think about that. But let's start a bit earlier. How did you come to cycling?
I think it's the same story that a lot of riders have. Like, I get injury when I was playing soccer, football, when I was like 14 years old. And then I have to use cycling to come back. Because I have some pain in my legs. And then I was riding to my cabin in the mountains, and people was seeing my data and like, wow, it's pretty good. And then I start my first race in 2014, I think. And I 2012 or 2011, I think I start my first cycling race. And then it was pretty good. And the year after, in the summer vacation there, I just riding every day, all what I could do for like 1 to 5 hour every day. And then I come into the two, three months later. And then I was winning my first bike race when I was 15 or 16 years old. And then I know I can do something in cycling. And the year after, I was focused 100% to be a cycling rider. And I was going to the national team. And after that, it was going just one way.
How is the scene in Norway for young cyclists? Like, how many races can you do and how are they organized?
Before, it was much more racing and much more Conti teams. I think when I was riding there, it was like 6 Conti teams, I think. And now I think it's just 2.
But even younger, when you are like 15 and or 14, 15 and you join cycling and a club, like, yeah, is there a good calendar?
Yeah, then it was a very good calendar. It was a race close to every weekend with Norwegian Cup and other races. And that, I think, is very important, how races for a young cyclist to get better. And because now it's not so many races anymore. It's difficult to plan with the roads and close the roads. And before, it was easier. And then it was also easier to have races. So I think that was a reason that I come into cycling, because it was a lot of races in the area I was coming from. And then you can just join races not far away from where you are. And that was very good for my start.
Were you already part of this sports program you have in Norway? Like, when you do a lot of different sports when you're younger, and then at some point you choose just one sport. Was that part of your school sports, or only later?
No, I think like now it's maybe popular to have different kind of sports, but in the area I was living, it was not so popular to go cross country skiing and other sports. Football was a big sport, and I think in my area there, it was maybe just one cyclist or two. So it was not so popular to go for cycling. And but my father was working with the president of Norwegian Federation on this time, and that was maybe a good reason that I was starting to cycling when he was seeing my numbers. So I think that's have a good part to do, because I was coming into the cycling, and he also know a lot of races and people, and that then was easy for me to come into cycling.
But what is the reason why the area you are from isn't so famous for like skiing and more football and not really cycling? Is there like famous football clubs nearby, or because for me Norway is really just like cross country skiing, yeah? Or like biathlon or something. But I know it's like stereotype, but yeah, I guess in the winter everywhere is a lot of snow for a long time. Also where you are from, or is it there more like not so wintery like we may picture it?
Yeah, no, like it's pretty same like Oslo, I think. Okay. It can be snow from November to March, April, but now it's not so much snow anymore. But coming from the big team was, if you have heard about Odd, I think they was playing with between Dortmund in 2018 or something in the European Cup. But it's now in division, not the first one, but second one. So it's pretty good. But everyone there want to be a football player, and I was maybe a bit too small, and I always was good on when you have like 3,000 meter or long running, then I was always the best. So I think it was good for me to come into a sport where I need high VO2 max and good strong legs.
So then let's jump a bit into your transformation. So at first, I think, or it's a question, you tried to be skinnier than you were.
I think I just, I was like, I think when I started cycling, I was around 60 kilo. On this time, it was very, all about cycling was like to be very skinny when it was seeing like, rider was winning Tour de France, and I want to just be around 60 kilo.
Sorry, before you continue, were you already that tall back then, or were you like, did you have like a big jump then in height on one point? Because you know, 183 and 60 kilos, that's quite ridiculous.
And as I understand, it was at 15 years old.
Yeah, and then I was maybe 177 or something. I think, but I think on this time the fueling was not so nothing we was thinking so much about, special fueling on the bike, and I also was working 37.5 hour in a week, like a electrical car carpenter, and then I was using so much energy all the time, so I think maybe I don't have like enough energy in the start there. And also my body, I think my body don't get enough energy, on a long way down, I couldn't go like for a puberty because I was not eating too much, and I also feel in when I was junior, my level was pretty good, but every year I couldn't develop because I was not eating too much, and especially when I was senior, my level was being on the same, but the other was going up. And I think that was a reason what was was not feeling good enough on the riders and after training and before training, and I don't develop so good anymore. So that was not so good feeling when the other was going away and it was on the same level, and I was there on a couple of years. Because I know maybe what I have to gain weight, but when you have 1 year's contract, it's not so easy to say like, no, I will go up 10 kilo or 5 or 10 kilo, because then you don't know what happened, or you will get contract next year. And in 2020, we're getting pro and we are getting a Neo Pro contract with 2 years. And then it was the first time I was like, okay, no, I can try to gain weight. Like a nutritionist with James was saying, like, I think it's good for you to like gain weight. And then I was trying to do it. And it was not taking a long time because I was gaining like 15 kilo because my body was like always every off season I was going up like 5 kilo because I was eating too less and now I could my muscles could like develop more and then I was gaining 15 kilo with the muscles so and also it happened a lot of other things that's crazy. Because I was maybe 177 from I was like 14 or 15 years old till I was 24 and then I start to eat.
Yeah,
and
just
then
I wanted was to say you were already 24. That's crazy.
Yeah, yeah. So I was like a bear that was going in the winter because my body couldn't like growing or nothing, and then I start to eat. My body was growing like I think 6 centimeter from 177 to 183 in a year of 24-25 years old. And also I started dating because I get a lot of testosterone that I haven't before, and I get a girlfriend. And it was crazy what happened when I was eating it. It also happened something with your head because before you couldn't like think so much about people around you because you was you have not energy to like to think about others. So I feel I was getting a new person also when I was gaining this 15 kilos. So that was a big step for my career and also what kind of person I am now.
Yeah. I mean, it's it sounds like a quite unique transformation, but I think a lot of people experiencing maybe not like this huge transformation, but a little bit like that. I also had one case with a younger rider that, you know, that was training a lot already when he was younger and also couldn't develop further because there was just no energy left. And also his testosterone went really low because of the overtraining. And even me, after my career, I stopped now already 6 years, no, more than 10 years ago. And after I stopped the first year, maybe, I still grew. I was already 30. I grew at least 1 centimeter in height. My feet, I grew one more size in shoe size, and even my hands, everything got a little bit bigger. And then I gained 18 kilograms.
Yeah.
But I wasn't skinny as a cyclist, so that was extra weight.
Yeah, but that said a lot.
Strange.
When you like pushing your body so hard for so long time, that says a lot. What's important is to like rest and also eat enough. And I think also the same that I was saying with the 2023, I was taking a big step. And I think the reason because that was because I get like mono. I was so tired, and then I was getting 3 weeks off a bike, and I have never rest for 3 weeks before. And after I was resting 3 weeks, I was feeling so good. Not the first 2 or 3 weeks, but after 6-8 weeks, I've never been so good before. And I was not on the list to Tour de France with 10 or 12 riders in 2023. And I was just so good in the race before in Belgium Tour that they have to take me out. So that seems a lot also how important it is to rest your body after a long season or sometimes because the body needs not just training but also rest and eating good.
Yeah, yeah, it's crazy. When all this time you suppressed the development of your body also a little bit then, right? Because you had also double shifts. You were training like full time and also working full time. I think that was probably also a big reason why you just couldn't get enough energy in, right?
Yeah, true. Then I have to have a bigger portion with food. But I think that was not so good to train. I think I'd been better to work and train not 1,200 hours, but maybe 800. Then I'd develop better. Yeah. So it's like to eat more and also reduce your training when you have more stress around.
How did you, can you give an example? How did you eat before and how did you eat afterwards? And as I understand, that was the nutritionist from UNOX that came to you and told you or the plan, okay, you don't get a one-year contract, now you get a bit more security and we try to feed you now. Like how did it go and how did you eat before and how did you eat afterwards?
I think the biggest difference was what I was eating, much more carbohydrates, not just the vegetables and protein. because that was good to fuel the stomach, eat proteins and vegetables, but carbs was just for me it was just food but you're getting more more like hungry on. So I tried to just eat more more candy also and eat more carbohydrates before, under and after a race. And also before, I was never eating like cakes or cookies or candy. And then I started to eat that also. And then to grow and the body get enough energy for the first time for 6 years.
Was it difficult for the beginning?
Yeah, it was like, a bit difficult, yeah? But... I know also but okay, I have to do something to get better because now my career was like, if I don't do something now, I will know maybe never get a contract again and never go to Tour de France. So I have to do something. And I know that this is something I can improve on to gain weight and getting stronger. And I feel that was a very good good thing to do, to gain weight and getting stronger. But it was not easy. I started with it, the plan was to maybe going up 5 kilo, but I feel it was just natural to go up 50 kilo because then my body stopped to like feeling hungry anymore.
How was the development for you as a rider? Because, you know, when you gain a lot of weight, your characteristics as a rider change. You're not longer a climber or a climber type, but you now you went to go to races in Belgium. You raced the classics, which is completely different peloton and also completely different racing style. Now you have to fight for positions with high speeds and against guys that did it since their younger days already, and you have to, you know, also transform into a classics rider. How did that go for you?
Yeah, that's a very good question. Because one thing about you getting stronger, but from being a climber to climbing races and coming from Norway and so good roads to going to Belgium, it was a very big difference. So I think I know it. Even though I develop every year to know the courses in Belgium and to try to be tougher, because that was not so easy in the start to come to Belgium. And now we're getting stronger, we have numbers, but it's much more just having power in Belgium. You have to be in position on the right place on the right time and everything. And that was a bit complicated in the start, but... it's not my best side now either, but I feel like getting much more better there.
And how did you work on that, or was it just okay, let's go and I will learn in the races?
Yeah, it's not so easy to like learn. It's it's all about the experience. Every race is because you can see a lot in on the computer, but it's completely different to be there. And I think it's just important to try to be in the front and try to do different things. And what can you do to come in position? And I have learned a lot from experience the last 3 years in Belgium.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
So Leute, kurze Unterbrechung. Wir müssen mal über eine Sache sprechen, die wir vermutlich alle ständig machen. Abends auf dem Sofa hängen und das Netz nach Material, gebrauchten Laufrädern oder irgendwelchen GPX-Routen für die nächste Ausfahrt durchforsten.
Ja, aber genau für sowas gibt es unseren heutigen Partner NordVPN. Die meisten denken beim VPN ja nur an reine Datenverschlüsselung. Aber für den Alltagseinsatz ist der integrierte Bedrohungsschutz das eigentliche Highlight.
Oh ja, und wie oft landet man dabei auf irgendwelchen schummrigen Foren, Nischenshops aus Übersee oder komischen Downloadseiten, nur wenn man dieses eine spezifische Ersatzteil sucht. Da klickt man einmal falsch und hat direkt das Gefühl, man hat sich digital die Kette ruiniert.
Richtig. NordVPN schützt nicht nur deine Privatsphäre im Netz, sondern blockiert mit dem Bedrohungsschutz automatisch gefährliche Links, verseuchte Downloads, nervige Tracker und Phishing-Versuche. Bevor irgendein Müll oder eine Schadsoftware auf deinem Handy oder deinem Laptop landet, wird das Ganze im Hintergrund gefiltert.
Und das Schöne ist, du musst kein IT-Profi sein. Ein Klick in der App auf dem Smartphone oder Laptop und der Schutz läuft im Hintergrund, ohne dass dein Internet langsamer wird. Mit einem Konto kannst du sogar bis zu 10 Geräte gleichzeitig schützen.
Und das ist im Grunde wie ein digitales Schutzblech. Der ganze Dreck, der von fragwürdigen Websites hochgeschleudert wird, sei es aggressive Werbung, Spionageskripte oder gefälschte Shops, bleiben einfach draußen. Deine Passwörter und Zahlungsdaten bleiben sicher.
Fazit: So wie man sich sein Rad nach der Ausfahrt putzt und ölt, sollte man auch seine Geräte im Netz sauber halten.
Richtig so. Und für die Besenwagen-Community gibt es natürlich auch wieder ein passendes Angebot.
Genau. Geht einfach auf nordvpn.com/besenwagen oder nutzt den Code Besenwagen beim Checkout. Damit sichert ihr euch einen exklusiven Rabatt auf das Paket plus Extraguthaben. Und durch die 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie könnt ihr das Ganze völlig risikofrei testen.
Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
So, Daten sind geschützt und jetzt geht's weiter.
I think you are, like I said in the beginning, you are some kind of fan favorite with your racing style. Also in the Grand Tour and the Tour de France, you were always in the breakaways. And I was also impressed and liked your racing styles. I started following you the last couple of years and also your development in the classics. And then I saw that you guys went on a training camp in Sierra Nevada in this winter. And I thought like, Oh man, that all that riding on rollers, I mean, you do that quite a lot when you're at home, like you said, but then also instead of going to a training camp to, you know, a warm region in Spain where you can ride on the roads, you guys went on an altitude camp and you were basically just training on rollers in the altitude camp, right?
Yeah, I feel that was not the best thing I did. When you think, the first thing was like, okay, now I'm going to Sierra Nevada for 4 weeks outside. So I was not going to a warmer place in starting in January. And also not in the middle line, last part of December. So because I was thinking it was good weather in Sierra Nevada. So, but then I come to Sierra Nevada, it was 3 weeks on home trainer. And 1 week out, and that was a bit hard to, especially when it was snowstorm there for like 2 weeks, and every time it was getting out, you were getting wet because it was snowing like 60 centimeters, and then it was like raining 20, and in the bottom of the snow, it was like this, like 10 centimeters with water, so getting wet every time it was going to the center. And it was 10 times, it was storm, and yeah. So that was, I feel it was okay to be there, but it was a bit hard in the end. And when you come home, mentally to stay there for a so long time, isolated.
And then you come back home, back on the rollers.
Yeah, and then I'm going back to my home trainer again. So maybe I will do something different this year.
But were you actually able to do your training then up there on the turbo trainer, or did you have to adjust a lot? I guess you were not doing 6 or 7 hours all the time on the turbos, I hope.
Yeah, we was doing some 6 hours, and we was doing everything what was on the program. So that was very, very interesting. Jeez. And maybe it was have been smart to reduce it a bit, because it's harder to train. You have to reduce a lot of power in 2300 also. And yeah, it was... but it was maybe better to be on the home trainer than sitting inside the apartment for 20 hours. So, yeah, I feel it was good atmosphere there. So I can't complain. But it's something to have do, and you maybe do that not this year.
Hmm. I just wanted to ask, are you already looking forward to the off season and riding indoors again? Because when I stopped my career, one of the first things I did, I took the rollers and put it to the neighbor's bulky waste, you know, and then I said, okay, I'm never gonna do that again. And I only did it once afterwards. So
yeah. Yeah, I think like the problem have been because I have riding in the apartment, and the trainer under, you can if you live in the apartment under, maybe you can hear the home trainer. Now it's the brother of my girlfriend that I'm sitting there, but now he is went out on a new apartment. So it can be interesting to see if it's some problems when I'm getting new neighbor there.
But I think that's quite common for your teammates also, that you all stay in Norway during the winter, whereas even German pros or pros from Belgium, they all prefer going to Southern Europe during the winter times. But you guys, you just like to stay at home and even, you know, take this and do a lot of roller training. And, you know, Leknesund, I remember he was riding with minus 20 degrees outside and stuff like that.
Yeah.
Is there a reason for it? Because I think that you're... new on your current team manager Thor Hushoft, he was a little bit criticizing that you guys all stay at home in the beginning. I remember that.
Yeah, it's like I think about to went out, but coming into that, it's always nice to be there you are born, or there you have your friends and everything like that is so important. There you have a girlfriend. And also your girlfriend had his friends in here. So when you have like 200 to 220 race days, or like not race days, but days out of home, it's important that she have his friends here. But also... after the season in October, you have like it's always nice to be home, and it's not so stressful with training. And then in January you have maybe two and a half weeks with training camp, and then you're going home to Christmas. And then in this year I have like 1 month with altitude camp in January, and then you maybe are 1 week home, and then you start racing in the opening week, and then you're going to Paris-Nice or Triana Adriatico and Milan-San Remo, and then you're home in 1 week, and then you're going to the classics, and then it's 3 weeks, and then you are in April, and then it's pretty good weather in Norway. So it's not so many days that you can stay outside. And I think this year I will be better to, like, if I have 1 week between, I will maybe just rent a house or apartment in Nice or a warmer place. But for me, I don't see any reason to have like apartment from November to May. There you are maybe 1 month there. Then it's better to like just taking trips when you want, and then you don't need to be on the same place. But if you are good weather and bad weather in Nice, you can go to Kalpe, or it's bad weather in Kalpe and Nice, you can go to Gran Canaria or something. So then you have more choice also. So I think maybe I will go for that this year to be more open. But it's also nice to come home sometimes to meet family, friends, girlfriend, and also other persons. And coming, you always sleep best home.
Yeah. But that's like really, there are not many Norwegians not living in Norway, yeah? Like even the triathletes, they all feel like they have still their base in Norway. It's quite uncommon. I mean, it's like half
it's
the year.
It's a beautiful
year,
country,
not,
I must
yeah,
admit.
No, of course it's beautiful. And it's actually one of the places where I actually enjoyed riding in 5 degrees and rain, but at least you were riding few fjords and so on. So the scenery was beautiful. But yeah, it's also a tough place to be all year round. But yeah, as you just mentioned, I guess it's a tough place to be all year round. But you mentioned earlier that you have so many training camps and races, and it doesn't matter really that much.
Because from May to end of September, it's often very, very good weather in Norway. It's like it can be 15 degrees or 12 degrees in rain, but that's not so often. And if not, it's 20, 25 degrees often. But especially now it's the weather getting warmer and warmer also. So, and it's also a bit complicated with going out with the system also from Norway. That's maybe also a reason. Because it's a lot of taxes if you have like money in Norway and then take it out and from a company and things like that. So it's a bit more complicated in Norway. So I don't know that, but it's also a beautiful country to training. So it's also, I think it's nice for like the younger cyclists and the fans to have it in Norway. And then you have like people you can see up to and maybe have some rides with. And I think it's good for the Norwegian development of cyclists to have the pros in Norway.
What were your Norwegian idols when you were a young cyclist? Did you follow Tor Hushovd or even Borsten Hagen, who was your guy to look up to, or was it a different one, not from Norway?
It was Tor Hushovd was maybe the biggest, and Edvald Borsten Hagen and Kurt Asle Arvesen. I remember when I was young, and especially in Tour de France, it's very popular in Norway, and it's the biggest race. And then you have, it's nice to have like some people that you see on TV, and I will be like them, I will win a stage in Tour de France. And that was very important for me also to have Tor Hushovd win the stage close to every year. And it was a good inspiration for me.
One of my favorite races was for sure Tour of Norway. Because like you said, you have very good roads, countryside is beautiful. I mean, first time I was in Norway, I always took pictures and sent them home, and they were thinking I was taking a postcard, you know, sent them a postcard on the phone. And I was just thinking about your favorite race. And if you are actually happy with the type of rider you are now, or if you would still prefer to be a climber. So what's your favorite race, and would you prefer being a climber or more the roller type you are now?
Maybe my favorite race is Tour de France. but also Tour of Norway was a very nice race for me. And I think like I like stage races because I'm training a lot, and especially I'm very good in the last weeks in Tour de France and after people getting tired. So that's maybe my favorite because then I'm feeling best. But I also like the classics, and if I'm getting even better to position myself better in the bigger races, I think it can be possible to do something very good there. And but it's always nice also to go to the Norway, and it's shit that Tour of Norway it's not here anymore. Hopefully it come next year because it's so many nice places in Norway to race in.
We are doing this here for over 8 years now. This is episode round about 430. We were always asking, like, in 430 episodes, we maybe had like 330 guests or something. So
okay, wow.
A lot of pro cyclists. And we always were asking the same questions, but some of them ran out. Like, in the first years, we were always asking riders for their biggest bonk. And then fueling strategies changed, and the younger riders don't bonk anymore. So I thought maybe with your past and your transformation, maybe you had a spectacular bonk story or something in mind.
Yes, I have one. I was thinking about when I was a bit more skinnier, maybe 60 kilo. I think in 2016, I was racing the national championship in Trondheim in Norway, and it was so nice hotel with so good breakfast every day. And I think I was gaining from when I was come into there the first day in Monday. Then I was 60 kilo, and when I went out, I was 65. So I was eating a lot. and the week after, the national manager was calling me to ride the Valle d'Aosta, if I heard about this race in Italy. It's a very climbing race. And then it's important to be skinny. And then I was thinking, oh, here I have to do something to lose weight. This was my first time with the U23 national team. And then I was going into my cabin there in the mountains, and every day I was eating, was like training 5 to 6 hours very hard, and coming home, and I was just eating vegetables and two big fillet with chicken. And after I was doing that maybe 4 or 5 days, I was so tired, and I was seeing planets and stars in the training, and I was going down I think 4 kilo on 1 week, but when I was going to Valle d'Aosta, it was not so much energy left, so then it was not the reason to be 61. It was maybe better to be 65 and have more power, because then I was also completely finished with in the races. So that was memories I will never forget, to going down like four kilo on 1 week and just eating vegetables and chicken. And I'm glad that not younger riders are doing the same as I was doing that on this time.
Yeah, that's really, I mean, I kind of can feel, because I did it, I think 2015 for my second tour back then. I was also like doing an altitude camp in the Pyrenees, and literally every day, like I tried to get hungry, you know, like towards the end of the training, and like almost every day I had like hunger flat just to get lighter. I got really light, also lost like 4 kilos, but not in 1 week, but in 2 weeks. And it wasn't good. No power at all. No recovery. There was a really crazy experience. Yeah. But it's still insane to think about, is it back then that was kind of normal that you did that. And you are not even questioning it. And these days, you're just trying to eat as much as you can. Of course, you don't try to gain unnecessary weight, but it's just really the opposite of it now, luckily.
I also forget to coming home and feeling completely empty. That also was also a good feeling. Sometimes when it was going for like 5 hours and eating one bar or a half bar every hour, and then you come home, and then it was so hungry. So it's sometimes it's also was nice to come home, and then you was very tired.
And the food tastes better.
Yeah, so, yeah, true.
A question we changed to ask our guests what their favorite post-ride snack is. So what's your favorite food you eat after a long ride?
I think often I eat some bread with a banana directly after.
Okay.
So or a cookie.
But is that your favorite food? You eat that because it's good to eat, or is it also like your favorite, or would you prefer something else?
I think it's because it's easy to eat. But I feel also it's in Norway it's a sweet roll. It's very, very popular, and that's maybe my favorite. But sometimes it's nice to have, but maybe you can't eat that for every after snack. So if I've been a very, very long, hard workout, maybe I can be, have like a sweet roll with canela or something.
Yeah, yeah.
All right, I think the last thing that's interesting to me is if you could choose a race for the rest of your career to be able to win, which race would it be? Can be, doesn't have to be realistic.
Okay, maybe Paris-Roubaix.
I think we would all like seeing you winning Paris-Roubaix.
Yeah, me too.
Yeah.
Nice. All right then, any questions left? Otherwise I would let you go to dinner.
Yeah, we don't want to prevent you from getting enough food in now after the story.
Exactly.
Now,
what's your next race?
Okay. It's like in France.
Anything
in 10 days, 12 days, I think.
Yeah. Anything else this year? Another highlight? Are you doing Worlds?
Münsterland in Germany. Oh, yeah. Yeah, we're going to, and also Paris-Tours. Not, I will not go to a Worlds this year. I think it's a bit too hard for me. But
okay.
Paris-Tours or Veneto Classic is the last race. So it's a lot of nice races left, and some races in Belgium, Wallonie and Super 8, and that's good races for me. So I hope to be the shape is good.
I think so. So good luck for the rest of the season. Thank you so much. Being on the podcast. It was a really, really interesting story, and yeah, hopefully see you soon at the races in our favorite racing style.
Yeah, I will try. Try to win from a breakaway.
Thank you.
Thank you so much.
Perfect.
Thank you.
Bye-bye.
Bye.
Bye-bye.